stimmt ja sozusagen systematisch, dass die Freiheit in der bürgerlichen Gesellschaft diese Funktion hat. Aber es ist nicht bloß eine Marginalie, das habe ich am meisten gestört. Es ist nicht bloß eine Marginalie, dass für Subjekte es auch eine Freilassung der Gestalt gibt. Wenn die, und das kann sehr substanziell sein, wenn die eine Minderheit sind und dann sozusagen eine Freiheit, aber vielleicht kriegt man das an dem Gegenproblem auch nicht mal, in dieses Moment der Emanzipation, dass das natürlich auch in der Freiheit wird.
Also, wenn ich jetzt das Argument hier richtig verstehe, was eigentlich der Widerspruch oder der Einspruch gegen Marginalie oder Faxen oder so. ja, lassen wir es erstmal gelten, im Sinn von, die bürgerliche Gesellschaft hat überhaupt erst über die Zeit gelernt, also auch die Seite von oben, also die politische Herrschaft hat erst über die Zeit gelernt, was es alles braucht, in Ordnung zu halten und was es auch nicht braucht. Gut, und für die Seite der Bürger heißt es, jenseits der Notwendigkeiten des ökonomischen Überlebens und jenseits des Gesetzesgehorsams stellt sich diese Liberalität des Staats natürlich als Befreiung zu allen möglichen Elementen der Gestaltung der Privatsphäre raus. Also das ist unbestritten. Mit dem Argument hier kann ich jetzt erstmal noch weniger anfangen. Vielleicht kommen wir da mit dem beliebten Argument, was ist die Alternative zur Toleranz, am Schluss nochmal oder später nochmal drauf zurück. Das möchte ich jetzt nicht als erst jetzt schon machen. Ansonsten.
Bitte? Wird die Pointe geklaut?
Nein, überhaupt nicht. Es ist auch gar nicht die Pointe, ganz im Gegenteil. Es ist eine Frage, die ich eigentlich immer zurückweisen möchte. Jetzt möchte ich mal über einen weiteren Punkt sprechen, wenn es recht ist. Ein fundamentaler Kernbestand der staatlichen Toleranz gegenüber den Bürgern ist das Tolerieren von Kritik und abweichender Meinung. Ja? Der Staat genehmigt, dass die Bürger sich ihre eigenen Gedanken machen und die Gedanken dürfen sogar kritisch gegen die Staatsführung oder gegen die Weise, wie das Gemeinwesen eingerichtet ist, ausfallen. Das Erste, was mir zu sowas auffällt, ist, der Staat genehmigt da was, was er überhaupt nicht verbieten kann. Er gibt sich großzügig und sagt, ich erlaube, ja was, dass die Leute sich ihre Gedanken machen. Das machen sie in der schlimmsten Diktatur. Das deutsche Liedgut kennt ein Lied, das ist nicht, stammt aus vor der Zeit von der Meinungsfreiheit. Ja, die Gedanken sind frei. Er kann sie erraten, sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Das erinnert dran, ja, dazu braucht es gar keine politische Meinungsfreiheit, dass die Menschen sich ihre Gedanken machen. Trotzdem ist es nicht gleich nichts. Der Staat, wenn er sich auf Meinungsfreiheit verpflichtet, verpflichtet er sich darauf, gegen die Äußerung, gegen die Publikation abweichender Meinungen nicht bestrafend vorzugehen. Die Genehmigung, die darin steckt, ein Recht auf Unzufriedenheit, ist was Eigentümliches. Und jetzt kommen aber wirklich schwierige Übergänge. Denn mit der Genehmigung des Rechts auf abweichende Gedanken hält sich die Obrigkeit keineswegs aus der Sphäre des Denkens raus. Also, um es nochmal anders zu sagen, mit der Bekanntmachung, ich halte mich aus der Sphäre des Denkens raus, hält sie sich keineswegs aus dieser Sphäre raus. Die Bereitschaft, kritische Gedanken zuzulassen, ist selber der Einstieg in die politische, in die rechtliche Definition, was da erlaubt ist und wo die Grenzen davon sind. Formell ist die Grenze erstmal die, du darfst deine Meinung haben, wie du willst, aber die Meinung muss Meinung bleiben. Das kritische Denken wird auf den theoretischen Charakter festgelegt und die Praxis, die jeder kritische Gedanke irgendwo fordert, wird zugleich ausgeschlossen. Was heißt es? Jeder darf seine kritischen Gedanken haben, aber Geltung dürfen sie nicht beanspruchen, jedenfalls nicht mehr als jeder kritische Gedanke eines anderen, der ganz anders ist. Rechtlich gesehen wird der Gedanke auf etwas festgelegt, was bloß subjektive Geltung hat. Und das ist eigentlich eine Zumutung gegen den Gedanken, denn jeder Gedanke meint und will auf irgendwas Objektives raus. Er will sagen, meinetwegen, diese Straße gehört nicht hier gebaut, weil das ist schlecht für die ganze Stadt. Ja, stimmt's oder stimmt's nicht, wäre doch die Frage. Aber zu sagen, ja, das ist deine Meinung, andere haben andere, ist die Anerkennung und Nichtanerkennung des Gedankens gleichzeitig. Und die Verbannung des Gedankens dahin, dass er eine bloße Möglichkeit ist. Darin steckt jetzt sogar noch mehr. Wenn die Gedanken erlaubt werden, jeder darf sie sich machen, keiner wird gezwungen, was zu denken, was er nicht selber denkt. Aber jedem wird abverlangt, dass sein Gedanke nicht mehr Geltung beanspruchen kann als jeder andere, der ihm widerspricht. Dann fragt man sich, wozu sind die Gedanken dann überhaupt gut? Und da wird tatsächlich über die rechtliche Definition, obwohl nichts dem Inhalt nach vorgeschrieben wird, über die rechtliche Definition tatsächlich dem Denken einen Auftrag erteilt. Das Denken ist gut dazu, dass sich das Individuum einen subjektiven Reim auf seine Welt macht. Dass es sich geistig mit der Welt vertraut macht, versöhnt, einen Sinn findet. Und jeder, der das Denken anders versteht, stößt schnell an die Grenzen der Lizenz. Kriegt er nämlich gesagt, hey, so war es nicht gemeint. Jetzt habe ich einen Gedanken übersprungen gehabt, den ich vorhin sagen wollte. Wenn der Staat das freie Denken erlaubt, dann setzt er sich selber in ein Verhältnis zu all denen, denen er dieses Denken erlaubt. Nämlich, er ist der Lizenzgeber und das freie Denken ist das Wahrnehmen einer gewährten Freiheit. Das Denken ist das Wahrnehmen einer staatlichen Lizenz. Und dadurch setzt sich die gewährende Instanz so sehr über alles Denken, dass alle kritischen Gedanken sie letztlich selber gar nicht treffen können. Wenn in einer bürgerlichen Gesellschaft, wie der unseren, das freie kritische Denken erlaubt wird von der Obrigkeit, dann versteht sich die Obrigkeit und wer das quasi die Freiheit annimmt und sie benutzt, akzeptiert es irgendwie, dann versteht sich die Obrigkeit als die Bedingung der Möglichkeit kritischen Denkens. Und dann ist jeder kritische Gedanke die Wahrnehmung dieser Lizenz und die bestätigt den Lizenzgeber. Der Lizenzgeber als solcher, vielleicht kann die Regierung noch kritisiert werden, aber das Gemeinwesen mit dieser Verfassung, die das freie Denken erlaubt, selber kann unmöglich kritisiert werden vom freien Denken. Weil die Verfassung schafft es ja überhaupt in die Welt. Und ich erzähle jetzt was, was nicht so ein abstrakter Gedanke ist, dass ihn nicht jeder kennen würde. Früher hieß es, wenn wer kritisch wird und gegen den Staat meckert, kriegt er gesagt, solltest lieber dankbar sein, dass du hier dagegen sein darfst. Ja, das ist ungefähr das, was ich meine. Wenn man dankbar sein soll, dass man dagegen sein darf, dann ist man definitiv schon immer richtig dagegen. Oder anders, was jetzt heutzutage viel existiert. Leute machen eine Demo und sind gegen irgendwas. Meinetwegen gegen die Ausländer, andere sind dagegen, dass die Seenotrettung kriminalisiert wird. Und machen Demos dafür. Und dann kommen Politiker und dann wird beim Politiker gefragt, was sagt Ihnen das? Und dann sagt der Politiker, ja, das ist bei uns erlaubt. Keine Stellungnahme zum Inhalt. Kein Urteil darüber, ob die Forderung, die da vorgetragen worden ist, was ist, was den Politiker zu denken gibt oder nicht, sondern er sagt einfach, ja, die Bürger nehmen ein vom Staat gewährtes Recht wahr. Und das geht in Ordnung. Und sieht damit die Verfassung bestätigt und ignoriert die Kritik an der Regierung, die dabei ja vorgetragen werden sollte. Also diese Sache, der Lizenzgeber sieht alles freie Denken als Wahrnehmung der Lizenz und damit als Bestätigung von sich. Dafür war das Beispiel gestanden. Also mit der Meinungsfreiheit hat es schwer was, ist es eine schwere Irregeschichte. Die Freisetzung des Denkens, die staatliche Erlaubnis, die nicht vorschreibt, was du zu denken hast, schreibt durch den Erlaubnischarakter erstmal die Grenze der Freiheit fest und durch die Grenze der Freiheit tatsächlich einen Auftrag ans Denken. Jetzt muss man weitersehen, die Toleranz des Staats bezieht sich ja nicht bloß aufs Denken, sondern auf, davon war vorhin jetzt schon passiv da die Rede, auf die gesamte Gestaltung der Privatsphäre, auf die Ausprägung der individuellen Moral, auf die sexuelle Orientierung, auf den Lebensstil, auf die Familienformen, die Menschen praktizieren. Und eben, ich habe es das vorhin schon mal gesagt, über die Jahrzehnte hat sich der Staat aus dem Vorschreiben dieser Elemente des Lebens Schritt für Schritt immer weiter zurückgezogen. Was heißt das? Erstens, er verlässt sich darauf, dass die Bürger in der Notwendigkeit stehen, in der ökonomischen Konkurrenz ihr Geld zu verdienen, sich da einzusetzen. Diesen Lebensumständen ein für sie befriedigendes Leben abzugewinnen, dass sie in diesem Bemühen schon ganz automatisch auf den richtigen Trip Moment sich die richtigen Gedanken machen. Gedanken nämlich, in denen eben die ökonomische Funktionalisierung des Menschen von ihm aus als Mittel für seine Privatsphäre gedacht wird und die Privatsphäre als der, und was man dann alles dort alles darf, als der Lohn für die Unterordnung in der materiellen Hinsicht. Und da verlässt er sich drauf, dass die das von selber hinkriegen, und darüber kommt was raus. Nämlich, je weiter sich die Regierungs- oder die Gesetzgeber aus diesem Sektor zurückziehen, desto mehr unterschreiben sie, dass es viel wichtiger ist, dass die Bürger frei durch eigene Wahl, durch eigenes sich entscheiden dazu, ihr Arrangement mit den Verhältnissen finden, als die besondere Art und Weise, wie sie sich arrangieren. Es ist eine fortschreitende Entdeckung dessen, dass auch wer sexuell ganz ungewöhnlich ist, ein braver Angestellter und Steuerzahler sein kann. Dass die Moral in Privatangelegenheiten nicht unbedingt Bedingung dafür ist, dass der Mensch die Rolle, die er in der Gesellschaft spielen muss, eventuell nicht gut ausfüllen.
Die Familie hat ja das flankiert mit einem modifizierten Familienrecht. Also da hat er sich nicht ganz drauf verlassen, dass die Leute, wenn sie mehr Freiheit haben in Sachen, weiß ich, Partnerschaft zwischen Gleichgeschlechtlichen und so weiter, dass dann auch die Anforderungen, die er an diese Institution stellt, erfüllt werden. Aber diese Freiheit hat er dann gegeben. Ich wollte es nur ergänzen mit einer modifizierten Gesetzgebung. Das ist halt, hat einen anderen Stellenwert, was der Familie heißt.
Das, was der Staat von der Sphäre will, stellt er durchs Recht sicher. Und da gibt es dann auch keine Toleranz. Also wenn Männer Kinder zeugen, dann brauchen sie die Frau nicht heiraten, aber für die Kinder bezahlt muss werden. Und Ähnliches. Ja. Das ist, was eben objektiv von der Sphäre gewollt wird. Die Funktion, die man ihr abverlangt, die muss gebracht werden, das ist klar. Aber dann ist es den Individuen freigestellt, ihren eigenen Weg da drin zu finden. Und der Hammer ist, den eigenen Weg finden, ist die zuverlässigste Weise der Einordnung. Jedenfalls verlässt sich da die liberale Demokratie drauf. Wenn sie selber ihr Arrangement wählen und in dem Bereich, in dem es eben gar nicht drauf ankommt, wie rum man aktiv ist und praktisch wie man sich den Sinn für seine tatsächliche Unterordnung unter die wirklichen Notwendigkeiten zurechtlegt. In dem Bereich hat der Staat wirklich über die Jahrzehnte immer mehr Selbstbestimmung zugelassen. Das ist dann auch die Liberalität unserer Ordnung. Nämlich die Trennung zwischen dem Bereich, in dem Notwendigkeiten herrschen, und da gibt es den Gehorsam gegen die Gesetze und die notwendige Anpassung an die ökonomischen Erfordernisse, und dem Bereich, in dem Selbstbestimmung ihren Platz hat. Liberal ist der moderne Staat darin, dass er den Leuten nicht Jubel und Dankbarkeit verordnet, die ja sowieso verlogen werden, sondern, das ist ja auch eine Eigentümlichkeit, dass er ihnen ihre Unzufriedenheit lässt. Ja, das sind ja auch keine schönen Unverhältnisse, in denen man die Freiheit hat, unzufrieden zu sein. Und in denen die Obrigkeit dem Individuum praktisch und seiner und der Privatsphäre die Aufgabe aufhalst, mit der Unzufriedenheit, die der andere Lebensbereich ja doch immer wieder produziert, irgendwie fertig zu werden. Und wenn man jetzt sieht, wie heute gerade Linke den Standpunkt der Selbstbestimmung und des unbedingten Respekts vor jeder Sache Selbstdefinition zum obersten Kriterium erheben. Also eben, was haben wir ja vorhin gesagt, das dritte Geschlecht, inzwischen gibt es endlos viele. Also es wird jetzt inzwischen, es gibt ein Kontinuum von Geschlechtern und lauter wirklich Sachen, wo man sagen muss, da wird der geforderte Respekt vor der Selbstbestimmung schon sehr extrem. Und wenn eine Bevölkerung dann das zum Entscheid oder ein politisches Selbstverständnis von Volksteilen, das zum Zentrum der Entscheidung darüber machen, ob sie in guten oder in nicht so guten Verhältnissen leben, dann merkt man, dass der Staat mit seiner Toleranz eigentlich gut gefahren ist. Dann liegt er mit dieser Freizügigkeit goldrichtig. Jetzt käme der dritte Punkt, nämlich die Toleranz. Das erste war jetzt diese Eigentümlichkeit dieser Tugend, Tugend der Unterlassung. Das zweite ist jetzt, okay, der Staat gewährt Toleranz. Was heißt das? Was ist das? Das war jetzt ein bisschen geredet. Jetzt Toleranz als Bürgertugend, so kennt man es ja am meisten. Als Bürgertugend muss man sagen, ist sie generell eine unerfüllte Forderung. Als eine ewig unerfüllte Tugend, unverwirklichte Tugend. Mit anderen Worten, kein Mensch ist tolerant von sich aus. Es ist dann auch ein Beitrag zu dem Fake, den Dresden an Toleranz, aber das kann man ja erst am Schluss dann nochmal aufgreifen. Erstmal, Toleranz als Forderung an die Bürger. Was der Staat den Bürgern zu ihrer Selbstbestimmung überlässt, dürfen sie untereinander sich nicht streitig machen. Wenn der Staat eben wilde Ehen erlaubt und Patchwork-Familien und Homosexualität und anderes, dann haben die Bürger das auch zu respektieren. Das ist erstmal Toleranz als Forderung in der Hinsicht, heißt erstmal, was der Staat nicht verbietet, dürft ihr einander nicht verbieten. Da ist dann das Recht auch das Verbot von Übergriffen des einen auf die Freiheit des anderen. Jetzt komme ich an der Stelle nochmal auf das Meinen zurück. Nämlich, es gibt eben auch unter den Bürgern oder für das Verhältnis der meinenden Bürger zueinander die Vorschrift vom Staat, wenn ich das freie Meinen genehmige, dann dürft ihr das freie Meinen untereinander nicht unterbinden. Und da gilt dann tatsächlich als Angriff auf die Meinungsfreiheit des anderen auch schon das Beharren auf einem Argument, das der andere gefälligst widerlegen oder annehmen soll. Das Bestehen auf der Objektivität des Gedankens wird selber als Übergriff aufgefasst, genauso wie auf der anderen Seite die Meinung als ein Privatbesitz, den man dem anderen nicht wegnehmen darf. dieser Respekt braucht, wie immer, als geforderter Respekt das Recht. Und dass man das Recht, dass der mit Recht geschützt werden muss, die Meinungsfreiheit mit dem Recht geschützt werden muss, die Meinungsfreiheit der Bürger voreinander, zeugt davon, dass von sich aus hier keiner tolerant ist. Und jetzt kommt das, was mir wichtig ist. Und das noch nicht mal deswegen, weil Toleranz auf dem Feld des Denkens wirklich eine riesige Dummheit ist. Das ist sie nämlich. Nehme man, was in unserer Gesellschaft völlig absurd ist, nehme man das Meinen und Austauschen von Meinungen als lauter Auskünfte, als Auskünfte und als der Streit um die Richtigkeit von Auskünften über die Welt, dann wäre Respekt vor der Meinung des anderen, dem anderen seine Meinung lassen, das Allerfalscheste, was man machen kann. Finde ich raus, dass die Meinung des anderen besser ist, dass er die Sache besser trifft, dann übernehme ich doch gern die fremde Meinung, weil dann weiß ich es ja selber besser. Und der andere tut gut dran, meinen Einspruch, wenn ich einen Einspruch habe, meinen Einspruch zu prüfen, anzunehmen oder zu verwerfen und mir zu sagen, warum der Einspruch unpassend ist. Sodass man dann sich darüber auseinandersetzen kann, ob er denn unpassend ist oder nicht. Aber niemand wird wo und solange er interessiert ist an einer Sachfrage, den Standpunkt einnehmen, gut, es ist deine Meinung, ich habe meine, du hast deine. Letzteres ist eigentlich die Verweigerung der Debatte. Ich habe meine Meinung, du hast deine, das ist wie Ende der Debatte, das ist ein Argument, das bloß zur argumentfreien Zurückweisung von Argumenten taugt. Und eigentlich als Argument jeden Dialog ad absurdum führt. Ja, was braucht man sich überhaupt auseinandersetzen, wenn jeder sowieso seine Meinung hat und über diesen Besitz nicht verhandeln lässt? Tatsächlich, in den Naturwissenschaften, wo es um richtiges Wissen geht, gibt es das auch nicht. Und lustig, solange Gesprächspartner an dem Thema interessiert sind, das sie jetzt mal aufgemacht haben, sagt auch da unter denen niemand, das ist deine Meinung. Das sagt man nur, wenn man aussteigen will aus der Unterhaltung. Dann ist der Standpunkt, das ist meine Meinung, Wie das Plädieren auf einen Besitztitel, den man sich nicht stehlen lässt und womit man dann dem anderen gleich den Vorwurf des Übergriffs macht. Der Übergriff, der andere, mindestens ist der andere arrogant. Er tritt an mit dem Glauben, er wäre klüger als sein Gesprächspartner. Oft geht es alles noch viel weiter und der andere ist, oder quasi das Beharren auf dem Argument, ist die Vorstufe einer Unterdrückung. Ist die Vorstufe zur Gewalt, die man sich nicht bieten lassen braucht. Wir kennen das. Das Toleranzgebot ist eine Waffe gegen uns in allen Debatten immer wieder gewesen, an den Unis und außerhalb. Eben weil wir mit Argumenten an andere rantreten und sagen wollen, siehst doch mal, überleg doch mal, ob du es nicht so sehen willst, wie ich dir das vortrage. Und tatsächlich, das Toleranzgebot ist eine Waffe gegen das Argumentieren. Aber man darf nicht glauben, dass es das Toleranzgebot wegen uns oder Leuten wie uns gäbe. Ja, ganz wichtiger Punkt. Es ist eine Waffe gegen uns. Aber wegen uns haben sie das nicht erfunden. Das Toleranzgebot richtet sich auf einen öffentlichen Diskurs. der folgt ganz anderen Regeln als der Suche nach Objektivität im Denken. Und auf den Diskurs ist das Toleranzgebot gemünzt. Dass es Leute wie uns ins Abseits stellt, das ist ein Nebeneffekt, zu dem greift man, wenn man halt gerade mal mit einem von uns konfrontiert ist. Aber wo passiert es schon in dieser Gesellschaft?